BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BTO Refresh. Am vergangenen Sonntag haben wir uns angeschaut, wie denn eine Reform der Schuldenbremse aussehen sollte. Eben mehr Zukunftsorientierung, wirkliche Zukunftsorientierung der Staatsfinanzen und weniger Konsum und schon gar kein Konsum auf Pump. Aber generell muss man sagen, Staatsschulden müssen nicht nur schlecht sein. Staatsschulden können auch gut sein. Das ist zumindest die These von Barry Eichengreen, mit dem ich vor einiger Zeit über sein Buch gesprochen habe, In Defense of Public Debt. Zu Deutsch, zur Verteidigung von Staatsschulden. Ich denke, diese Verteidigung lohnt gerade in der aktuellen Diskussion einer Auffrischung. Und genau das machen wir jetzt in der heutigen Ausgabe von BTO Refresh.
Willst du dich verlieben, so wie Hunderttausende sich auch schon ganz neu verliebt haben? Wenn du Zeitungen und Magazine magst, dann können wir dir beinahe garantieren, dass du dich in Readly verlieben wirst. Readly ist dein digitaler Zeitungskiosk oder vielmehr dein Streaming-Dienst für Magazine und Zeitungen. Bei Readly findest du mehr als 8000 Magazine und Zeitungen aus nationaler und internationaler Presse. Alles in einer App, so viel du lesen kannst, mit unbegrenztem Zugriff, ohne Limit und das alles zu einem festen Preis. Du zahlst nicht für ein Magazin oder eine Zeitung, sondern bekommst das volle Angebot. Mit einem Familienaccount können gleich 5 Profile auf bis zu 5 unterschiedlichen Geräten Readly nutzen. Kein Wunder, dass Readly im deutschen App Store ein Rating von 4,8 von 5 basierend auf über 10.000 Bewertungen bekommen hat. Bei Readly sind praktisch alle deine Interessen, Hobbys und Leidenschaften schon zu Hause. Du musst nur noch auswählen oder einfach mal ganz neue Seiten entdecken. Readly ist voller Inspirationen. Und durch die praktische Download-Funktion können alle Magazine und Zeitungen offline gelesen werden. Damit ist Readly die ideale Reisebegleitung. Für wirtschaftsinteressierte BTO-Hörer finden sich Titel wie Wirtschaftswoche, Euro am Sonntag, Börse Online oder T3N oder Zeitungen wie Welt, The Independent oder The Guardian. Ob du dich für Autos, Garten, Kino, Sport, Geschichte, Gesellschaft, Kochen oder Reisen begeisterst, Readly hat etwas für dich. Für BTO-Hörer gibt es Readly jetzt einen Monat für 99 Cent. Danach kostet dich der ganze digitale Kiosk 14,99 Euro im Monat und du kannst monatlich kündigen, also keine Abo-Falle. Zum Angebot kommst du über readly.de/BTO. Readly schreibt sich Readly. Alle Infos, wie immer, auch in den Shownotes.
Schulden sind generell nicht schlecht, wenn man sie produktiv nutzt. Das gilt übrigens auch für Staatsschulden. Je höher die Zukunftsquote, desto höher darf auch die jährliche Verschuldung sein, würde ich sagen. Wir haben allerdings am letzten Sonntag gesehen, dass das nicht so richtig funktioniert. Denn je mehr Schulden die Staaten machen, desto geringer sind die Zukunftsinvestitionen. Und genau darin liegt die Gefahr der aktuellen deutschen Politik. Wir haben viel zu lange zu wenig ausgegeben für die Zukunft und jetzt stopfen wir Löcher auf Kredit, vorgeblich, um in die Zukunft zu investieren und in Wahrheit stecken wir es in Konsum. Aber generell sollte man nicht sagen, Staatsschulden sind prinzipiell schlecht. Staatsschulden können durchaus eine wichtige Rolle spielen. Vor allem, weil Staaten als andere Schuldner auch nicht unbedingt ihre Schulden tilgen müssen, sondern diese einfach weiter fortschreiben und umschulden. Der entscheidende Indikator ist weniger die absolute Höhe der Staatsverschuldung als die Entwicklung der Staatsverschuldung relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Das Thema der Staatsschulden ist hochinteressant. Und deshalb wundert es auch nicht, dass immer wieder Ökonomen sich zu dem Thema äußern. So erschien vor einigen Jahren ein Buch in den USA. Titel des Buches In Defense of Public Debt. Die Autoren sind führende US-Ökonomen. In dem Buch blicken die Autoren zum einen auf die Geschichte von Staatsschulden, beginnend bei den italienischen Stadtstaaten. Und sie kommen natürlich auch zur heutigen Zeit, wo wir hohe Staatsschulden haben. Und die Autoren zeigen auf in ihrem Buch, wie sich die Staatsschulden verändert haben. Früher ging es um Landesverteidigung und heute geht es zunehmend auch um Kredite zur Bereitstellung des öffentlichen Gutes der finanziellen Stabilität, übersetzt zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkrisen. Staatsschulden, so führen die Autoren aus, führen zu Eisenbahnen, städtischer Infrastruktur, aber auch zu sozialem Kapital und können so das Wirtschaftswachstum untermauern. Nach dem Motto, Staatsschulden können durchaus gut wirken. Weil ich das Thema so interessant finde, habe ich mich mit einem der Autoren, mit Professor Barry Eichengreen, im April 2022 zum Gespräch verabredet. Ein Gespräch, welches sich lohnt, heute in Erinnerung zu rufen. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Barry Eichengreen kommen, noch dieser Hinweis. Noch bis zum 23. Februar gibt es ein Winterspecial des Handelsblatts. Wenn Sie weiterhin über Wirtschaft und Politik informiert sein wollen, so können Sie das Handelsblatt nun mit einem 40%igen Rabatt abonnieren. Egal, ob gedruckt oder digital. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/wissen2026 und natürlich wie immer auch in Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Barry Eichengreen aus dem April 2022.
Barry Eichengreen ist ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Professor für Ökonomie und politische Wissenschaften an der University of California, Berkeley. Sein Hauptforschungsfeld sind die internationale Makroökonomie und die Geschichte des Finanzsystems. Während der Asienkrise war er für den Internationalen Währungsfonds tätig. Dort arbeitete er an der Analyse praktischer und theoretischer Probleme der Liberalisierung der internationalen Kapitalmärkte. In einem Interview aus dem Jahr 2015 sagte er: "Ich bleibe dabei. Die Einführung des Euro war eine der größten ökonomischen Fehlentscheidungen des 20. Jahrhunderts. Sie lässt sich jedoch nicht mehr zurückdrehen, weil die Kosten für die Auflösung des Euroraumes einfach zu hoch sind, selbst für Deutschland."
Wie immer bei englischsprachigen Interviews folgt nun eine Zusammenfassung der wichtigsten Highlights und im Anschluss das gesamte Gespräch im Original. Zunächst habe ich Professor Eichengreen gefragt, warum die ganze Welt Staatsschulden nicht so kritisch sieht, wir aber in Deutschland so skeptisch sind. Ob wir hier einen Fehler machen. So, what's wrong about the Germans?
Well, Germany has a history. Germans look back, not unreasonably, to the 1920s.
In seiner Antwort verweist Professor Eichengreen auf die deutsche Geschichte, was ich verwundern kann. Wir würden immer wieder an die 20er Jahre denken, wo die hohen Staatsschulden eben zur Inflation geführt haben. Und dies führt aus seiner Sicht zu einer Verengung der Perspektive. Sicherlich sind Schulden nicht ohne Gefahren, aber das gilt auch für andere öffentliche Einrichtungen, wie beispielsweise Armeen.
Fixation on the dangers of debt. So there are many worthwhile public institutions that also have dangers. Countries have armies, they have weapons. Recent experience reminds us why, but there are dangers associated with mobilizing them and deploying them, and the same is true of public debt.
Und er betont auch, Sie haben das Buch begonnen vor Corona.
We wrote the book before COVID.
Aber sowohl Corona als auch der Krieg in der Ukraine erinnern daran, dass die Staatsverschuldung in Notfällen ein wertvolles Instrument der Landesverteidigung ist, wenn man das so will. Also man gibt Situationen, wo die Staaten Schulden machen müssen, egal wie hoch, weil es eben um grundlegende Fragen geht.
Instrument of national defense, if you will, in emergencies.
Dann habe ich ihn gefragt, naja, wir Deutschen, gerade die Politiker, sagen ja sehr gerne, dass wir nun viel besser in der Lage sind, als andere Länder mehr auszugeben und mehr Kredite aufzunehmen, weil wir davor so sparsam gewesen waren. Andere Länder können das nicht, weil sie nicht gespart haben. Also spricht das nicht doch dafür, war meine Frage an ihn, entsprechend zu sparen.
Absolutely. So Germans who say that are correct. That having fiscal space is valuable. But the reason
er unterstützt also. Eichengreen sagt, ja, das stimmt. Deutsche, die das sagen, haben recht. Fiskalischer Spielraum ist wertvoll. Aber dieser fiskalische Spielraum, der ist dann wertvoll, wenn man ihn auch nutzt. Dann, wenn es nötig ist. Und die Schlussfolgerung aus seinem Buch lautet, dass umsichtige Regierungen diesen fiskalischen Spielraum zum richtigen Zeitpunkt herstellen und erweitern, damit sie im Prinzip Vorsorge tragen für künftige Notfälle. Und er sieht Deutschland hier in einer bequemeren Position als die USA, denn wenn die Zeit reif ist, wenn Wirtschaft und Geopolitik sich wieder beruhigen, dann wird es auch in den USA nötig sein, dass man die Schuldenquote senkt und die Haushalte konsolidiert.
When the time is right, when economics and geopolitics settle down, I think some fiscal consolidation reducing the debt ratio would be appropriate for the US.
Meine Frage war dann, tja, es muss doch irgendwo eine Grenze geben. Gibt es nicht eine Grenze für die Staatsverschuldung? Also in der EU diskutieren wir beispielsweise Italien mit 160% von Staatsschulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt als ein Problem. Ist das ein Problem? Wo ist der richtige Wert?
We've learned from history and from economic analysis.
Eichengreen blickt auf die Geschichte zurück und er sagt, ja, die Geschichte und unsere Analysen der Wirtschaft in der Geschichte hat gelehrt, dass es eben keine magische Zahl gibt. Es gibt also keine Zahl, wo man sagen kann, da ist es noch gut und da ist es schlecht. Insbesondere hängt die Entwicklung von zwei Variablen ab, nämlich zum einen der Wachstumsrate der Wirtschaft und zum anderen dem Zinssatz, der für Schulden gezahlt werden muss. Je schneller die Wirtschaft wächst, desto schneller erhöht man die Schuldentragfähigkeit eines Landes. Andererseits wird es mit einem steigenden Zinssatz teurer, fällige Schulden zu verlängern, also zu refinanzieren und ausstehende Verbindlichkeiten zu bedienen. Im Kern muss man also, wenn man an eine Grenze der Staatsverschuldung denkt, in die Zukunft blicken. Wir müssen also letztlich, meine Eichengreen, in eine Kristallkugel blicken. Wissen wir, wie schnell unsere Wirtschaft wachsen wird? Wissen wir, wie sich die Zinssätze in Zukunft entwickeln werden?
Kind of a range of possible outcomes. The IMF in its debt sustainability exercises provides a upside scenario, a downside scenario, a most likely scenario, and depending on how risk averse you are, you may want to attach more weight to the slow growth, high interest rate, downside scenario.
Wenn beispielsweise der Internationale Währungsfonds versucht, diese Frage zu beantworten, arbeitet er mit einer Reihe von Szenarien. Und genauso wie die Zentralbanken jetzt Szenarien für die künftige Inflation erstellen, sollten wir auch Inflationen bezüglich der zukünftigen Schuldentragfähigkeit erstellen. Ein gutes Szenario, ein schlechtes Szenario, ein wahrscheinliches Szenario. Und je nachdem, wie risikofreudig man ist, kann man dann eine Alternative zugrunde legen bei der Finanzplanung. Ich habe dann angesprochen auf das Beispiel des Vereinigten Königreiches nach den Napoleonischen Kriegen. Damals war die Wachstumsrate in Großbritannien nicht hoch genug und die Regierung musste einen sogenannten Primärüberschuss erwirtschaften. Das heißt, einen Teil der Zinszahlungen wirklich aus Steuereinnahmen bezahlen. In Europa finden sich heute viele Kritiker einer solchen Sparpolitik und die zeigen nach Italien und sagen, schaut nach Italien, Italien hat über viele Jahre hinweg einen Primärüberschuss erzielt und trotzdem ist die Schuldenquote weiter gestiegen, einfach deshalb, weil die Wachstumsrate nicht angezogen hat.
So the case you cite.
Eichengreen betont, dass Italien in der Tat laufend Haushaltsüberschüsse erzielt hat und dass, er sagte es wirklich wörtlich, eine bewundernswerte Arbeit gewesen sei. Das stimmt übrigens, würde ich auch selber ergänzen, das ist es auch.
Its debt to GDP ratio significantly because it hadn't solved the growth problem. And I think now going forward, simply running primary surpluses will not be enough to put.
Weil Italien daran gescheitert ist, das eigene Wachstumsproblem zu lösen, konnte es nicht die Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt senken. Es wird nicht ausreichen, meint Eichengreen, einfach Primärüberschüsse zu erzielen, um die Staatsverschuldung Italiens, die in der Größenordnung von 160% liegt, auf eine nachhaltige Grundlage zu stellen. Er glaubt, das Entscheidende ist, dass die Wirtschaft in Italien deutlich stärker wächst. Und hier hofft er, dass die Reformen von Herrn Draghi einen größeren Anreiz setzen, die Wirtschaft zu reformieren, sie dynamischer und flexibler zu machen.
Per capita GDP over time, it's going to be hard for them to grow the number of capitas.
Selbst wenn sie ihr Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Laufe der Zeit wachsen lassen, dürfte es sehr schwer sein für Italien, ein absolut positives Wachstum zu erzielen. Doch widerlegt die Modern Monetary Theory nicht seine Aussagen, fragte ich dann. Kann ein Staat in eigener Währung nicht so viele Schulden haben, wie er will? Ist Japan nicht das beste Beispiel dafür?
Modern Monetary Theory is a little bit like an economist's Rorschach-Test.
Für Eichengreen ist die Modern Monetary Theory so etwas wie der Rorschach-Test für Ökonomen. Verschiedene Ökonomen schauen darauf und sie sehen verschiedene Dinge. Er versteht MMT als die Behauptung, dass die Zentralbanken so viele Staatsschulden kaufen können, wie sie für richtig halten, und die Geldmenge so weit wie nötig erhöhen können, ohne inflationäre Folgen auszulösen. Und er sagt, ja, in den letzten 10 Jahren seit der Finanzkrise haben wir gesehen, es gibt Umstände, wo das zutrifft. Aber das ist eben eine ungewöhnliche Situation. Ökonomen sprechen von einer Liquiditätsfalle. Und er, Eichengreen, denkt, dass der Fehler der Modern Monetary Theory ist, dass sie diese Liquiditätsfalle für einen Zustand hält, der immer da ist. Wir wissen aber, meint Eichengreen, dass es andere Umstände gibt, unter denen sich die Zinssätze nicht um Null herum beruhigen, vor allem dann, wenn der Inflationsdruck zunimmt. Und sofort befinden wir uns, wie jetzt gerade, in einer ganz anderen Situation. Und was sagt er mit Blick auf die Inflation?
In the United States, people have been warning.
In den Vereinigten Staaten warnen die Menschen davor, dass die Arbeitslosigkeit so niedrig ist, wie es überhaupt möglich wäre, und deshalb natürlich der Lohndruck zunimmt. Die Produktionskapazität ist aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen und dergleichen angespannt, und die Ausgabenprogramme vom März 21, der Biden-Stimulus, das war zu viel. Das alles wirkt inflationär. Und er denkt, das ist ein Beweis dafür, dass es wahr ist, dass eben die Modern Monetary Theory nicht immer stimmt.
So, to remind your listeners, the book is entitled In Defense of Public Debt, but that's not a license to issue additional public debt under all circumstances.
Und er erinnert daran, dass das Buch zwar den Titel trägt In Defense of Public Debt, aber das ist keine Lizenz, um unter allen Umständen zusätzliche Staatsschulden zu machen. Ich fragte Eichengreen dann, ob das unterschiedlich hohe Niveau der Staatsschulden in den einzelnen Euro-Ländern nicht ein Problem ist und ob die EZB da überhaupt noch unabhängig handeln kann.
Hand aufs Herz, wir alle kennen diese Frustration. Man braucht Hilfe, greift zum Hörer und landet in der Endlosschleife aus Fahrstuhlmusik, und wählen Sie die 2 für Support. Man tippt, man wartet. Ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert, das in unserer schnellen Welt keinen Platz mehr hat. Damit ist jetzt Schluss. 11 Labs revolutioniert die Kundeninteraktion. Als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen der Geschichte hat dieses europäische Powerhouse eine Plattform geschaffen, die genau diesen Schmerz beendet. Keine Warteschlangen mehr, keine nervigen Tastaturmenüs, nur noch sofortige, intelligente Hilfe. Dass dies keine Zukunftsmusik ist, beweisen Marktführer wie die Deutsche Telekom, Klarna, Revolut oder Bertelsmann. Diese globalen Player vertrauen auf 11 Labs, um ihren Kunden ein Premium-Erlebnis zu bieten. Die KI-Agenten klingen absolut menschlich, agieren empathisch und lösen Probleme in 32 Sprachen, während andere noch in der Warteschleife hängen. Entscheidend für den Enterprise-Sektor ist die kompromisslose Sicherheit. 11 Labs ist vollständig DSGVO-konform, ISO 27001 zertifiziert und erfüllt bereits alle Anforderungen der neuen europäischen KI-Verordnung. Die Agenten können zudem handeln. Sie sind direkt mit ihren Systemen verknüpft, um Aufträge zu prüfen oder Leads zu qualifizieren, sicher, skalierbar und hocheffizient. Befreien Sie Ihre Kunden vom Ballast alter Hotlines. Setzen Sie auf technologische Souveränität made in Europe. Erfahren Sie mehr und testen Sie die Plattform unter 11labs.io/BTO. 11 Labs, weltweiter Marktführer für Voice-KI.
Eichenkrieg erklärt, dass die Sorge der Euro-Architekten ursprünglich gewesen ist, dass sie Angst davor hatten, dass die EZB unter Druck kommen würde, die Anleihenmärkte zu stützen und die Zinsen niedrig zu halten, wenn es einige hochverschuldete Mitgliedstaaten im Euroraum gäbe. Und deshalb gab es eben diese Regeln bezüglich Verschuldungsquoten. Und sobald die EZB die Staaten finanzieren würde, wäre das inflationär. Bis jetzt haben wir eine solche Inflation, mein Eichengreen, in Europa allerdings noch nicht erlebt. Und obwohl Griechenland und Italien sehr hohe Schulden haben, hat er nicht den Eindruck, dass dies zu einem unwiderstehlichen Druck auf die EZB geführt hätte, entsprechend zu handeln.
The debt situation in Italy and Greece will complicate the ECB's efforts now to begin raising interest rates, which it's going to have to do.
Er räumt ein, dass die Schuldensituation in Italien und Griechenland natürlich Bemühungen der EZB, Zinsen zu erhöhen, erschweren. Aber wird sie so lange zögern, bis der Inflationsdruck in Europa hartnäckig ist? Er persönlich glaubt, die Geschichte der EZB deutet nicht darauf hin. Ich fragte Eichengreen dann, welche andere Möglichkeiten es gäbe, mit einer als zu hoch empfundenen Staatsverschuldung umzugehen, wenn die Möglichkeit, aus den Schulden herauszuwachsen, nicht funktioniert.
Just to clarify a point, I think Italy's failure to grow is part of the problem in terms of achieving debt reduction, fiscal consolidation. But I would not blame that, attribute that inability to grow to
Eichengreen warnt davor, aus dem Beispiel Italiens zu schließen, dass Sparmaßnahmen prinzipiell nicht geeignet sind, Schuldenquoten zu reduzieren. Er sieht die Probleme eher in unzureichenden Investitionen, zu viel Bürokratie, einer ineffizienten öffentlichen Verwaltung und allen anderen, ich zitiere mal, bekannten italienischen Problemen. Und er glaubt, dass andere Regierungen in der Lage sein werden, die Verschuldung durch Wachstum relativ zum Bruttoinlandsprodukt zu reduzieren. Dem habe ich entgegengehalten, dass nicht wenige Skeptiker in Deutschland sagen würden, dass die EZB in Wahrheit versucht, über Inflation die nominale Wirtschaft wachsen zu lassen und so die Schuldenquoten zu senken. Eichengreen bringt es so auf den Punkt. Die Frage ist, ob Schulden weginflationiert werden können oder nicht.
The question is whether the debt can be inflated away, whether inflation is going to be good or bad for debt consolidation. Right now it's good for bringing down the debt ratio because inflation has gone up, but interest rates have not yet.
Zerwürde die Inflation kurzfristig die Schuldenquote senken, solange die Zinsen noch nicht gestiegen sind. Aber Investoren und Sparer werden nicht dauerhaft die Verluste akzeptieren. Steigt die Inflation, dann steigen auch die Zinsen, und zwar möglicherweise stärker als die Inflation. Und ab diesem Punkt geht der Schuss quasi nach hinten los. Die Inflation wird dann zu einem Problem bei der Schuldenkonsolidierung. Deshalb basiert die Idee, dass man Schulden einfach weginflationieren kann, auf der Annahme, dass die Investoren und Sparer dumm sind. Diese Annahme teilt Eichengreen nicht.
In the United States, on the other hand, the average maturity of the debt is only 5 years. So we are refinancing, rolling over a considerable fraction of our debt every year. The idea that we can simply inflate away the debt is premised on the notion that investors are stupid.
Aber wären höhere Zinsen nicht ein Problem für alle Schuldner auf der Welt und vor allem auch für die Vermögensmärkte, wollte ich von Eichengreen wissen.
One reason that central banks have been moving incrementally, gradually in terms of what they call policy normalization. In other words, winding down asset purchase programs and beginning to raise interest rates is they don't want to wrong foot or upset financial markets. I think they will continue to move. I think central banks understand that a lot of what we've seen in financial markets is a consequence of having had low interest rates for a very long time. What's going to happen to Bitcoin prices when interest rates go up? They're almost certainly going to come down because with
Eichengreen sieht dieses Risiko eindeutig. Die Vermögenswerte würden unter Druck kommen aufgrund steigender Zinsen. Er nimmt als Beispiel Bitcoin, aber nicht nur das. Auch die Schwellenländer kämen unter deutlichen Druck.
Emerging economies are going to feel the pain inevitably, unavoidably, as rates go up in response to inflation.
Mit Blick auf die Schwellenländer habe ich ihn gefragt, ob diese Aussage stimmt oder ob das nur der Fall ist, wenn die Schwellenländer sich in ausländischen Währungen verschuldet haben.
So if you look at emerging markets today, governments mainly borrow in their own currencies, but corporations, when they borrow externally in dollars, had an incarnation in the 1990s where I worked on that subject in particular and suggested that foreign currency denominated debt was especially risky because the cost of servicing it depended on what the Fed did, what the dollar did, which was out of the control of local authorities.
Eichengreen erinnert an seine Arbeit in den 90er Jahren für den Weltwährungsfonds, wo sie den Staaten geraten haben, sich mehr in inländischer Währung zu verschulden. Das wäre sicherlich richtig. Allerdings, das fand ich persönlich sehr interessant, ist es keine Garantie dafür, dass man nicht ein Problem bekommen könnte, wenn die ausländischen Kreditgeber ihr Geld abziehen. Denn die ausländischen Kreditgeber haben dann zwei Risiken. Sie haben zum einen das Zinsrisiko im Inland, also quasi in der Währung, wo sie das Geld geliehen haben, und sie haben das Wechselkursrisiko. Das heißt, sobald ein Staat in Probleme kommt, steigen die Zinsen, das führt zu einem Verfall der Anleihen und gleichzeitig fällt die Währung. Und damit haben, so Eichengreen, die Investoren einen doppelten Grund, sozusagen das sinkende Schiff zu verlassen und auf diese Art und Weise die Probleme für die Staaten zu erhöhen. Und da die Zinserhöhungen der US-Fed sich weltweit auswirken, egal ob nun in US-Dollar oder nicht in US-Dollar, sieht er eben die Risiken, dass Zinssteigerungen gerade in Schwellenländern zu Problemen führen. Die Schlussfolgerung für ihn ist, wenn sie einen Großteil ihrer Schulden bei Ausländern haben, dann haben sie ein Problem. Egal, ob es sich um Fremdwährungen handelt oder um die eigene Währung. Um es konkret zu machen, sprach ich Eichengreen auf Argentinien an. Argentinien ist ja ein Musterbeispiel für einen Staat, der mit Schulden offensichtlich nicht umgehen kann. Was läuft da eigentlich schief?
We show in the book more generally that countries with polarized politics, polarized political systems, government oscillates between the far left and the far right, if you will, find it hard to agree on the, find it difficult to sustain sound policies over time. Both sides prefer to spend on their preferred programs before they lose office to the other side. On the other, and that's Argentina in a nutshell.
Eichengreen sieht das Kernproblem auf der Ebene der Politik. Je polarisierter die Politik in einem Land ist, desto größer die Versuchung, Konflikte nicht durch Kompromisse zu lösen, sondern durch Geldausgabenprogramme. Und genau das würde man in Argentinien seit Jahrzehnten beobachten können. Das deutsche Wahlsystem hingegen schafft Anreize, Koalitionsregierungen zu bilden. Die meisten von ihnen bewegen sich, so Eichengreen, in der Mitte des politischen Spektrums. Und da ist es eben einfacher, eine vernünftige Politik durchzuführen, was sich am Ende eben auch in einer besseren Kreditwürdigkeit niederschlägt. Da musst du natürlich nachfragen, bei Polarisierung der Politik, das gibt es ja nicht nur in Argentinien, sondern auch in den USA. Weil wenn ich die Politik in den USA beobachte, habe ich den Eindruck, dass die Polarisierung deutlich zunimmt. Bedeutet das nicht, dass die USA auf dem Weg sind, kein so guter Schuldner zu sein?
That is my worry. So it's indisputable that U.S. politics have become more polarized over the last 3 or 4 decades.
Eichengreen bedauert eine zunehmende Polarisierung in der US-Politik in den letzten 3 oder 4 Jahrzehnten. Das spielt für ihn die Art und Weise wider, wie Kongressbezirksgrenzen gezogen werden, so dass politische Kandidaten mit immer extremeren Positionen gewählt werden, um ihren direkten Wahlgegner zu besiegen. Und deshalb würde er sagen, ja, die zukünftige Entwicklung der Verschuldung in Deutschland ist für ihn besser einzuordnen als in den USA. Deshalb glaubt er sogar, dass Deutschland perspektivisch der bessere Schuldner ist, einfach deshalb, weil er nicht die Hoffnung hat, dass es bald zu einem Ende der Polarisierung in den USA kommen wird. Ich wollte dann nochmal zurückgehen zum Thema, wie gehe ich mit so viel Schulden um, und habe gesagt, naja, rauswachsen glaube ich nicht. Wäre es nicht besser, man würde Schuldenschnitte durchführen? Also ganz offen sagen, wir können nicht mehr bezahlen, lasst uns die Schulden streichen.
We show in the book that domestic debt restructurings are few and far between, because
Eichengreen sagt, dass seine Analyse der Historie gezeigt hat, dass es solche Schuldenschnitte nur sehr selten gibt. Denn die Anleihengläubiger sind meistens auch Wähler, und zwar sehr wichtige Wähler. Und vor dem Hintergrund glaubt er, dass es für Regierungen und Gesellschaft immer besser ist, einen anderen Weg zu gehen. Und er denkt hier eben an die Umschuldung in Form einer großen Inflationsüberraschung. Diese schließt er für die Eurozone zwar aus, was ich persönlich nicht machen würde, aber er verweist auf Italien, wo er eben sagt, ein Großteil der Schulden wird dort eben nicht von den Reichen gehalten, sondern auch von Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen. Und wenn man dort quasi Inflationsüberraschung hat, dann verlieren wiederum die Ärmeren. Und deshalb sagt er im Kern letztlich, das ist weder der Weg des Schuldenschnittes noch der Inflationsüberraschung realistischerweise zu erwarten.
Unlikely. Recall the case of Greece. That was an extreme case of an unsustainable debt. And ultimately that debt was restructured. But it took 3 years of chaos to get there. And produced a very deep recession in the interim.
Was bleibt denn dann, habe ich ihn gefragt. Geht es doch nur über die Vergemeinschaftung von Schulden? Eichengreen verweist auf die Geschichte. Das beste Beispiel für so eine Schuldenvergemeinschaftung war sicherlich das, was Alexander Hamilton im Jahre 1790 getan hat. Die damaligen 13 US-Bundesstaaten haben ihre Schulden damals gebündelt. Eichengreen verweist darauf, dass die politischen Umstände damals in den USA natürlich ziemlich einmalig gewesen seien. Aus Sicht von Eichengreen haben wir in Europa im Jahre 2020 dennoch etwas Ähnliches erlebt. Nämlich die Schaffung des Wiederaufbaufonds, des sogenannten Wiederaufbaufonds, der immerhin 750 Milliarden Euro an gemeinschaftlichen Schulden bedeutet. Er geht dann weiter und sagt, ja, es gäbe viele Kollegen, von denen er hört, dass sie sich eine Welt vorstellen könnten, in der die Schulden aller Länder des Euroraums zusammengelegt werden. Er persönlich glaubt das nicht, er glaubt nicht, dass Deutschland dem zustimmen wird, aber er hofft darauf, dass es weitere Schritte wie den Wiederaufbaufonds gibt und auch in Zukunft quasi immer mehr Schulden auf europäischer Ebene gemacht werden.
The best we can hope for along those lines, the most we can hope for along those lines is that the decision in 2020 to issue 750 billion euros worth of joint and several bonds will be built on through a series of modest additional issuance. But transferring Italian government debt to the European Union, clearly there's no appetite for that.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Marketmaker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Ich habe da nochmal nachgehakt, weil soweit ich mich erinnert habe, hat das damals in den USA, was Alexander Hamilton gemacht hat, nicht so gut geklappt. Und es gab schnell wieder eine neue Schuldenkrise. Heute haben die US-Staaten deshalb ein striktes No-Bail-Out-Gebot. Das heißt, sie helfen sich eigentlich nicht. Und das haben wir in Europa ja irgendwie nicht, weil wir in Europa ja Griechenland gerettet haben.
I don't know about today, but yes, your recollection of American history is basically correct, that states began to borrow again.
Eichengreen stimmt mir zu und sagt, jawohl, das stimmt. Die Staaten haben damals, nach der großen Entschuldungsaktion, begonnen, wieder in erheblichen Umfang Kredite aufzunehmen, vor allem in 1820er und 1830er Jahren, um Eisenbahnen zu bauen und die Wirtschaft zu fördern. Als eine neue Schuldenkrise aufkam, hat aber der Bund keinen weiteren Bailout gemacht. Und als Reaktion auf diese traurige Erfahrung haben die Bundesstaaten der USA Haushaltsausgleichsgesetze verabschiedet, die entsprechen der schwarzen Nullregelung in Deutschland. Das heißt, die einzelnen Bundesstaaten in den USA dürfen sich eigentlich nicht mehr verschulden. Ich habe dann aber nachgefragt, ob es wirklich stimmt, dass wenn Bundesstaaten in finanzielle Schwierigkeiten geraten, die anderen Staaten und auch die Bundesregierung in den USA nicht hilft. Eichengreen schildert seine persönliche Erfahrung aus Kalifornien, weil damals in Kalifornien aufgrund der Finanzkrise die Staatseinnahmen deutlich sanken, mussten der Staat Kalifornien die Gehälter für die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes einschließlich der Universität of California senken. Und was ich angesprochen hatte mit Illinois, wo eben die zukünftige Pensionsverpflichtungen so hoch sind, hat er gesagt, ja, das ist ein künftiges Problem, aber dieses Problem muss im Staat gelöst werden. Es wird keine Hilfestellung geben von anderen Staaten oder von der Bundesregierung. Dann war natürlich die Frage, und das haben wir auch gesehen bei der Besprechung des Papiers von Oldendahl und Thus, war die Frage, naja, gibt es nicht gute Investitionen für Staatsverschuldung? Also für was sollte man eigentlich Staatsverschuldung machen? Und Eichengreen sagt, ja, es gibt viele Beispiele für öffentliche Investitionen, die sich nicht ausgezahlt haben.
We show lots of examples in the book of public investments that didn't pay off. They tried to build a canal across the isthmus connecting the Atlantic and Pacific Oceans across Honduras in the 1860s.
Wie zum Beispiel den Kanalbau, der nicht gerechnet hat, weil der Kanal nie in Betrieb gekommen ist oder weil die Kanäle nicht mehr nötig waren, weil die Eisenbahn die Kanäle ersetzt hat. Und er sagt, es gibt einige Länder in der Welt, wie beispielsweise Chile oder die Niederlande, wo es unabhängige Behörden gibt, wo von der Politik unabhängige Experten Investitionsprojekte bewerten.
To Chile, that have independent fiscal agencies
Denn niemand kann mit Sicherheit sagen, wie hoch die Rendite einer Investition sein wird. Wir kennen die Rendite nicht. Aber wenn Unternehmen investieren, wissen wir auch nicht genau, welche Rendite diese Investitionen erzielen werden. Und deshalb sagt er, wenn qualifizierte Experten von der Politik unabhängig sind, müssen wir uns auf deren Urteile verlassen und können idealerweise auf der Grundlage ihrer Urteile operieren.
Qualified experts enjoy insulation from independence from politics. We have to rely on their judgments and ideally operate on the basis.
Das hat dann bei mir zu dem Eindruck geführt, ich gesagt habe, naja, Herr Eichengreen, dann ist Ihr Buch doch eigentlich keine Verteidigung der Staatsverschuldung, sondern ist eher ein Plädoyer für die Verteidigung öffentlicher Angelegenheiten und vor allem einer besseren öffentlichen Verwaltung.
I think a book that was called In Defense of Prudent Public Debt Management or a book that had been entitled A Balanced Analysis of Public Debt probably wouldn't have attracted the same attention.
Aber jetzt könnte doch argumentiert werden, meinte ich, Schulden sind gut für mehr Militär, aber eben auch für mehr Ausgaben zum Klimaschutz. Ist das so richtig?
Let me say two things about that. Number one,
für Eichengreen ist klar, dass wenn der Bundeskanzler sagt, dass wir die Militärausgaben schnell erhöhen müssen, um diesem geopolitischen Notfall zu begegnen, dann ist das richtig. Diese Ausgaben müssen schnell hochgefahren werden und die müssen schneller hochgefahren werden, als die Einnahmen wachsen. Aber er meint, dass sobald der unmittelbare Notfall vorbei ist und diese Anpassung vorgenommen wurde, dass es dann ganz wichtig und richtig ist, eine Diskussion darüber zu führen, ob die Schulden zurückgezahlt werden sollen und dass man diese dann durch Überschüsse tilgen sollte. Bezüglich des zweiten Punktes, der Investitionen in die Bekämpfung des Klimawandels, dann sagt er ja. Da ist die Frage natürlich, soll das bezahlt werden durch neue Kredite oder aus den laufenden Einnahmen? Und dann hat er gesagt, wenn es eine einmalige Investition ist, also wenn man einmalig was tut für den Klimaschutz und das war's, dann spricht einiges dafür zu sagen, das kann man erstmal finanzieren über Schulden. Wenn man aber davon ausgeht, dass unsere Gesellschaft auf absehbare Zeit jedes Jahr in den Kampf gegen den Klimawandel investieren müssen, dann müssen wir dies aus den laufenden Einnahmen finanzieren, da es sich eben nicht um eine einmalige Investition handelt. Ein weiterer Aspekt ist nicht nur diese Frage, sondern auch die Frage, wie es denn um die Rendite der Investition bestellt ist. Wenn man also glaubt, dass es sich auszahlt, also wirtschaftlich auszahlt, in die Bekämpfung des Klimawandels zu investieren, zum Beispiel indem man neue Industrien aufbaut und auf diese Art und Weise künftig mehr Geld verdient, dann kann man das mit Krediten finanzieren. Wenn man aber der Meinung ist, dass diese Investitionen gesellschaftlich zwar nützlich sind, aber letztlich nichts zum künftigen Wirtschaftswachstum beitragen, dann sollten die Steuern erhöht oder andere Ausgaben gekürzt werden, um die Maßnahmen gegen den Klimawandel zu finanzieren.
Then taxes are going to have to be raised or other forms of spending are going to have to be cut in order to pay for them.
An diesem Punkt der Diskussion hatte ich den Eindruck, dass wir eigentlich ja nicht so sehr sprechen über Staatsverschuldung, sondern über die Größe des Staates. Darum habe ich Eichengreen gefragt, ob es nicht eine Art Faustformel gäbe für die Größe des Staates.
No, I think that's for every country to decide.
Aus Sicht von Eichengreen gibt es eine solche Faustformel nicht. Jeder Staat, jede Gesellschaft müsste selber entscheiden, wie groß der Staatssektor relativ zur Wirtschaft sein sollte. Für ihn ist auch ganz wichtig, wie der Staat sich finanziert. Generiert er seine Einnahmen auf eine effiziente, nicht verzerrende Art und Weise oder greift er so in die Wirtschaft ein, dass seine Maßnahmen die Wachstumskräfte behindert? Für ihn ist der Hauptkritikpunkt, dass Regierungen dazu neigen, zu wenig Geld für die Jugend, zu wenig für die Bildung auszugeben und eher mehr für die Alten. Damit, sagt er, haben wir genau das Falsche. Eigentlich müsste man mehr tun, um in die zukünftige Entwicklung des Landes zu investieren.
That big government is spending on. Our governments have a tendency to spend too little on the young, too little on preschool and education and so forth, which translates into more productive workers and faster growth. going forward and too much on the old.
Was mich zu meinem Fazit geführt hat: Sollten der Sozialstaat und die Maßnahmen gegen Klimawandel aus Steuern finanziert werden, die Bildung der Kinder aber aus Krediten? Die kurze Antwort war:
That would basically be my view.
Soweit die Highlights aus meinem Gespräch mit Barry Eichengreen. In wenigen Sekunden das gesamte Gespräch im Original. An dieser Stelle verabschiede ich mich von all jenen, die nur die Highlights hören wollten, bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Und da geht es, das darf ich schon verraten, um den Zustand der kommunalen Finanzen in Deutschland. Und ich habe einen Oberbürgermeisterkandidaten zu Gast, der mir am Beispiel seiner Stadt erklärt, wie man eine einstmals reiche Stadt in kurzer Zeit doch auch abwirtschaften kann. Hochspannend, hochrelevant. Ich hoffe, Sie hören wieder rein. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin alles Gute. Ihr Daniel Stelter. Und jetzt Barry Eichengreen, ungekürzt im Original.
Professor Eichengreen, a very warm welcome to my podcast.
Good to be here.
Professor Eichengreen, you just published a book with colleagues called In Defense of Public Debt. And as you know, I'm calling you from Germany. And the Germans, we are not so really keen on public debt. You know, we had the so-called Black Zero, and we were proud of having low debt levels, and we were committed after Corona to go back as quick as possible to balance budgets. Now we've got a war, but I think even now we are saying, well, at latest 2023, we have a balanced budget. So what's wrong about the Germans?
Well, Germany has a history, and Germans look back not unreasonably to the 1920s when indebtedness, foreign indebtedness in particular, was a factor in the high inflation in 1922-23. That had a searing effect on attitudes and outlooks. That experience is taught in German schools, all of which is appropriate, but it leads to a fixation on the dangers of debt. So there are many worthwhile public institutions that also have dangers. Countries have armies. They have weapons. Recent experience reminds us why, but there are dangers associated with mobilizing them and deploying them, and the same is true of public debt. We wrote the book because we thought that dialogue in a variety of countries, not only Germany, but in the United States as well, was dominated by people who were aware, conscious of those dangers, but perhaps they downplayed or sometimes were oblivious to the utility of public debt, especially in emergencies. So we wrote the book before COVID. We started the book before COVID. We certainly completed and published the book before the war on Ukraine. But both COVID and the war are reminders that public debt is a valuable instrument of national defense, if you will, in emergencies.
Well, now the Germans would say, we are in a much better position to spend now more money and to take on more credit because we were so thrifty in the good times. And other countries, they have already much higher debt levels. If you look at France or Italy, so for them it comes on top on a very high level, and for us it comes on a lower debt level. Aren't we not in a better position because we have lower debt levels?
Absolutely. So Germans who say that are correct, that having fiscal space is valuable. But the reason having fiscal space is valuable is in order to use it when appropriate, when the need arises. The conclusion of our book, In Defense of Public Debt, is that prudent governments, when the time is right, will restore and enhance that fiscal space. I think that is true of my country, for example, the United States, where debt in the hands of the public is about 100% of GDP as we speak. Going forward, if there is another geopolitical emergency, climate-related disaster, something that requires government to issue debt and borrow, Germany will be in a more comfortable position than the U.S. And again, when the time is right, when economics and geopolitics settle down, I think some fiscal consolidation, reducing the debt ratio, would be appropriate for the U.S.
But you mentioned fiscal space. Could you probably define it? Because, you know, we have discussions in Europe. Let's take Italy. Italy has a debt level in the range of 160% of GDP. So where's the limit?
We've learned from history and from economic analyses that there's no magic number, that the limit depends on circumstances and economic conditions. Specifically, it depends on the evolution of two variables, the growth rate of the economy and the interest rate that has to be paid on the debt. The faster the economy grows, the faster you're increasing the country's capacity to service debt. You're raising the denominator of the debt to GDP ratio and making any nominal amount of public debt more comfortable because it's easier to service and repay out of growing government revenues. On the other hand, as the interest rate goes up, it becomes more expensive to roll over maturing debt and service outstanding obligations, especially if they are relatively short in term, short maturity debt, in other words. So in thinking about the limit, you have to have confidence in the clarity of your crystal ball. Do we know how fast our economies are going to grow going forward? Do we know how interest rates are going to evolve? So when the International Monetary Fund, for example, tries to answer that question, it provides a range of scenarios. And in the same way that central banks now produce fan charts for future inflation, kind of a range of possible outcomes, the IMF in its debt sustainability exercises provides a upside scenario, a downside scenario, a most likely scenario. And depending on how risk averse you are, you may want to attach more weight to the slow growth, high interest rate downside scenario.
My understanding is actually that normally governments don't pay back debts, but they are always refinancing it. And then if the economy grows, your debt to GDP ratio goes down. In your book, you mentioned the example of the United Kingdom after the Napoleonic Wars, where the growth rate was not high enough, and therefore the government had to run a primary surplus. And it worked. If you now look into Europe, many critics of the austerity policy point to Italy and say, well, Italy had a primary surplus for many years as well, but in the end it had higher debt than before because the growth rate didn't pick up. So on austerity, is the growth effect of austerity in today's world too big that you cannot save yourself out of trouble?
No, I think saving oneself out of trouble and paying down the debt can be part of the solution, but I think only part. So the case you cite, Italy, really epitomizes the point that in terms of running budget surpluses, primary budget surpluses, Italy has done an admirable job while at the same time failing to reduce its debt to GDP ratio significantly because it hadn't solved the growth problem. And I think now, going forward, simply running primary surpluses will not be enough to put Italy's public debt, which is on the order of 160% of GDP, on a sustainable footing. They need to grow the economy as well. And here people are hopeful that Mr. Draghi's reforms and more incentive to reform the Italian economy, make it more dynamic, make it more flexible in order to continue to obtain economic recovery program funds from the EU, will begin to solve that problem. Unfortunately, Italy is also very challenged demographically. So even if they grow per capita GDP over time, it's going to be hard for them to grow the number of capitas.
Actually, it's the same in Germany. And that's why I was a bit surprised that you said Germany is in a better position than the US, because the US still has a better demographics. But before we dive into more the aspects of how to deal with debt, I have to bring up what people call the modern, I'm sure you will disagree, but it's a modern monetary theory. And they would basically claim government debt doesn't matter because the government is basically creating the money by taking on the credit, which I think is technically correct. And therefore, they would say there's no need at all to pay back debt. Just look at Japan. You can have as much debt as you want.
Modern monetary theory is a little bit like an economist's Rorschach test. Different people look at it and they see different things. I read modern monetary theory as the assertion that central banks can buy as much public debt as they see fit and increase the money supply insofar as necessary in order to do so without inflationary consequences. And we've seen in the last 10 or so years that there are special circumstances where that's true. There was a lot of central bank purchasing of government bonds and money creation since the global financial crisis with minimal inflationary consequences in the advanced countries in particular. Economists refer to that as a liquidity trap situation. I think the flaw in modern monetary theory is they generalize that circumstance, that outcome, to all times and places. And we know there are other circumstances where interest rates are not becalmed around zero, where inflationary pressures intensify. And lo and behold, we're in one of those very different situations now as we speak, where as soon as modern monetary theory becomes fashionable, gains attention, if you will, the circumstance under which it's valid no longer applies.
Yes, as we speak about current situation, we had already inflation pick up before the war, but now given the war and given the sanctions, even if the war hopefully might be ended in a few weeks' time when we air the show, we still have an impact on raw material prices, on oil prices, and therefore on inflation. So I would interpret your words in the way of saying, well, governments have to be careful now with spending and with credit in such a circumstance if they don't want to have more inflation.
Governments have to be careful with spending. Central banks have to be careful with not falling further behind the curve.
Okay, basically what you say is if central banks are more restrictive, then what we have is the government spends and then other people don't spend as much. And so they have less combined demand in the economy.
In the United States, people have been warning that unemployment has fallen as low as it can fall, that capacity to produce is strained because of supply chain disruptions and the like, and that the additional deficit spending in March of 2021, the last Biden stimulus, was too much. It was inflationary. And I think we are seeing an accumulation of evidence that that's true. So to remind your listeners, the book is entitled In Defense of Public Debt, but that's not a license to issue additional public debt under all circumstances.
As we speak about the outlook now, as we speak about I think we will face a more stagflationary scenario most probably in the coming years. If you now think about Europe, and I know you've been, I read and I hope it was correct that you have been a bit skeptical around the euro.
In fact, the opposite. So I've been thinking and writing about what became the euro since 1990, and for a long time, I was kind of the American who was convinced it would happen, as it did in 1999. Then in 2008, I right before the euro crisis, I was commissioned to write a piece for a conference volume on the euro, where my commission was to write about how the eurozone might break up. And my conclusion was that it couldn't and wouldn't happen because the costs of getting out would be so great. It would be hard to get out of the euro and stay in the European Union. Talking about getting out could provoke capital flight and the mother of all financial crises. And I think we've seen that view validated by what's happened in Greece, where if Greece didn't leave under the circumstances, the dire circumstances it faced, then no one's going to leave. Here in California, we like to say the euro is like Hotel California. You can check in, but you can't check out. I think there are structural problems with the euro. Some of them are on the way to solution. So nobody realized in 1999 that a monetary union without a banking union was problematic. But now considerable powers of bank regulation have been transferred to the European Central Bank. Capital Markets Union is still a work in progress. And there is a little bit of transfer of fiscal powers as a result of the pandemic to the European Commission, to the EU level. But, you know, the euro area is still a monetary union without a fiscal union. Labor mobility is still lower in Europe than it is in the United States. So the euro doesn't work as, euro area doesn't work as smoothly as the dollar area. I'm a skeptic in that respect, but I'm convinced that the euro is here to stay.
And in order to stay, and coming back to the public debt issue, in your view, does it play a role that the public debt levels are so different given the members of the Eurozone? So Germany being around 80, France 140, Italy 180 probably soon, so Greece very high. Does it matter, or do you say in the end it doesn't matter?
The concern of the architects of the euro when they put these reference values into the Maastricht Treaty in 1992, that debts should not exceed 60% of GDP or should converge toward 60% of GDP. The concern then was that if there were some heavily indebted member states in the euro area, the ECB would feel pressure to support their bond markets and keep interest rates low, and that would be inflationary. We haven't seen that kind of inflation in Europe up until now. So even though Greece and Italy and some others have not heavy debts that far exceed as a share of GDP what you see in Northern Europe, that hasn't translated into irresistible pressure on the ECB to inflate. That could, you know, it clearly, the debt situation in Italy and Greece will complicate the ECB's efforts now to begin raising interest rates, which it's going to have to do. But will it hesitate for so long that inflationary pressure in Europe becomes persistent and irresistible? The history of the ECB suggests not, that they will make monetary policy with the eurozone as a whole. And the 25% of the eurozone that Germany accounts for in mind.
Well, it's, you know, you could also say, well, like MMT is in fashion after an exceptional period, you could say the ECB had not been under pressure. It might also be just an exceptional period. We will see now going down the road when the inflation picks up what the ECB is doing. But if we are now thinking about how to deal with debt levels, because we spoke about, but first of all, you said basically government debt is good in circumstances, special circumstances, pandemic, war, whatever. You also said that it's good to, it would be wise to reduce government debt once these exceptional times are over. I think that would be the German approach. And we spoke about austerity, and austerity doesn't really work in Italy because lack of growth. So what other options would the Europeans or would every countries have to deal with this government debt leverage which are perceived to be too high.
Just to clarify a point, I think Italy's failure to grow is part of the problem in terms of achieving debt reduction, fiscal consolidation. But I would not blame that, attribute that inability to grow to austerity. I would attribute it to weak investment and structural rigidities and inefficient public administration, all those other familiar Italian problems. So I think that going forward, governments are going to be able to reduce their debt to GDP ratios. And again, it's relative to GDP that we should be measuring and thinking about how burdensome the public debt is by reducing the denominator of that ratio, the numerator of that ratio, the debt, through budget surpluses, and growing the denominator of that ratio through pro-growth policies. And I do think there is scope to grow the European economy through public-private partnerships that target the digital economy, target the green economy. High energy prices obviously are going to be a headwind, a challenge in the immediate future. But Europe is more serious than the United States about transitioning away from fossil fuels, about harnessing wind power and so forth. So I think there are high return investments to be made there.
And look, skeptics in Germany would say, well, the truth is that the ECB is going to support inflation because it's a true lever to grow the denominator, because then GDP goes also up, not because of real growth, but because of the valuation of money.
Yeah. So the question is whether the debt can be inflated away and whether inflation is going to be good or bad for debt consolidation. Right now, it's good for bringing down the debt ratio because inflation has gone up, but interest rates have not yet. But investors and others are going to catch on. And I think if inflation remains high, interest rates will catch up and rise potentially even more than inflation has risen. At which point inflation is counterproductive from the point of view of debt consolidation. So this is more of a problem in some countries than others. In the United Kingdom, the average maturity of the debt is 14 years. So only a little bit of that debt has to be rolled over and refinanced at higher interest rates every year. In the United States, on the other hand, the average maturity of the debt is only 5 years. So we are refinancing, rolling over a considerable fraction of our debt every year, potentially, depending on what now happens as a result of inflation, at higher interest rates. So the idea that we can simply inflate away the debt is premised on the notion that investors are stupid. And when it comes to inflation, I think they catch on.
So, and again, you know, if you're now going too far away from your book, please forgive me, but I have to ask this question, because if you assume interest rates go up, this has an issue for some debtors. You made a good point. By the way, Italy also has very long financed bonds. But it also has an implication on asset markets, because we would clearly say that the current valuation of stock markets or of real estate depends on low interest rates.
Yeah, so that's clearly right. And one reason that central banks have been moving incrementally, gradually, in terms of what they call policy normalization. In other words, winding down asset purchase programs and beginning to raise interest rates, is they don't want to wrong foot or upset financial markets. So I think they will continue to move. I think central banks understand that a lot of what we've seen in financial markets is a consequence of having had low interest rates for a very long time. What's going to happen to Bitcoin prices when interest rates go up? They're almost certainly going to come down because with zero returns on a variety of other things, speculators have been looking around for something else to buy. When keeping your money in the bank again begins to yield positive interest, I think those speculative investments will be less attractive. So that means that these high-risk markets, cryptocurrency is one example, emerging economies is another, are going to feel the pain inevitably, unavoidably, as rates go up in response to inflation.
And they're also going to feel the pain because the debt levels are high, also especially in US dollars. So as you speak about public debt, I would assume you are always proposing public debt in your own currency.
Well, in the book, we talk about public debt both in foreign currency, typically in dollars, and in the domestic currency. So if you look at emerging markets today, governments mainly borrow in their own currencies, but corporations, when they borrow externally in dollars. I had an incarnation in the 1990s where I worked on that subject in particular and suggested that foreign currency denominated debt was especially risky because the cost of servicing it depended on what the Fed did, what the dollar did, which was out of the control of local authorities in other countries, and they would be advised to try to develop financial markets at home where debt was denominated in their own currencies. And a number of countries have moved in that direction. As I said before, quite a few emerging markets are now able to issue debt denominated in their own currency. But what we've discovered is that when the Fed begins to raise interest rates, even that debt can become risky and its prices can become volatile because foreign investors experience are two shocks at the same time. Double whammy is the way we put it here, that when interest rates go up, the value of those debt securities, those bonds, goes down. But also if the local currency depreciates against the dollar because the Fed is tightening, the value of the bonds declines in the eyes of foreign investors for a second reason, and those foreign investors are apt to run for the exits. So the conclusion then is, if you have a lot of your debt is held by foreigners, you're in trouble if it's foreign currency denominated, and you can be in trouble if it's domestic currency denominated.
Yeah, actually, I read a study showing that even the ECB influences global interest rates because these big central banks have implication globally. But as we talk about a poster child for regular problems, Argentina, I'm sure Argentina shows up in your book as well. Why is Argentina not making the best out of public debt, but is always running into regular crisis?
Well, we show in the book more generally that countries with polarized politics, polarized political systems, the government oscillates between the far left and the far right, if you will, find it hard to agree on, find it difficult to sustain sound policies over time. Both sides prefer to spend on their preferred programs before they lose office to the other side. And that's Argentina, in a nutshell, stretching back for more than a century now. Germany, and that outcome depends partly on history, and it depends partly on the structure of the electoral system. So Germany's electoral system creates incentives to form coalition governments, where parties move, most of them move toward the center of the political spectrum. And it's easier to agree on the maintenance of reasonable policies, it seems to me. So we link that history to the current electoral system, and in turn link that to whether you end up with good or bad fiscal policies.
Well, now, I have to ask the question, and you can, of course, say, cut it out. I don't want the question. Because, of course, U.S. is not as polarized as the hard left and the hard right. But when I follow U.S. discussions, I have the impression that U.S. politics is also getting more and more polarized. So would this basically mean that the U.S. is down the road not such a good debtor anymore?
That is my worry. So it's indisputable that U.S. politics have become more polarized over the last 3 or 4 decades. That reflects the role of media in the United States. It reflects the way congressional district lines are drawn. So political candidates stake out more extreme positions in order to defeat their primary election opponent. And then they don't have to worry about the general election because their party dominates the local district. I think polarization here reflects the role of money in American politics, but the resulting polarization does make me more worried and skeptical about governance going forward and therefore about the country's fiscal prospects. So yes, I would be more sanguine about the future evolution of the debt in Germany than in the United States. Maybe that's been true for a while, but I think the contrast between the two countries is even more pronounced now than it has been in the past.
But coming back to Europe, then we spoke about Italy, and you basically said they have to do reforms and should grow faster. I have to admit I'm a bit skeptical, but I think we agree on the goal. I'm probably skeptical that it can be achieved, but we can at least try. And others say, well, you know, it's simply we should just do a debt restructuring. I come to the second option as well. The first option would be we should do a debt restructuring in Italy. And if you look into at the private wealth of the private Italians, you could say, well, they're rich enough. You know, to talk with Thomas Piketty, it's just a problem of the wrong distribution of wealth between the public and the private sector.
Well, we show in the book that domestic debt restructurings are few and far between because the bondholders, if you will, are a political constituency. They're often a powerful political constituency. So one does see debt restructurings, domestic debt restructurings, occasionally in history. But when government and society is unable to agree on another way to bring the debt under control, more typically what you get is hidden, invisible debt restructuring in the form of a big inflationary surprise that reduces the real value of the debt. So for a member of the Eurozone, that big inflationary surprise is not viable. For a country like Italy, where a lot of the debt is held not only by the wealthy, but by insurance companies and pension funds and the like, I think domestic debt restructuring is unlikely. Recall the case of Greece. That was an extreme case of an unsustainable debt. And ultimately, that debt was restructured. But it took 3 years of chaos to get there and produced a very deep recession in the interim.
Yeah. So no one wants a deep recession. So basically, no debt restructuring. I got it. The other point is the idea of pooling the debt. People say, you know, we have a transfer union, and so German taxpayers help Italian taxpayers to pay for the government debt. It's not really popular. Have there been any examples in this regard, and what's your view of such a strategy?
Well, probably the best example of this would be the 13 U.S. states after our War of Independence with the British. So Alexander Hamilton famously in 1790 got the Congress to agree to pool the debts of the 13 states, which had all issued their own obligations in the course of fighting the English 20 years earlier. So it can be done, but those, clearly those political circumstances were distinctive, unusual. So we saw something similar in Europe in 2020, right? An exceptional circumstance called COVID-19 led European countries to agree to permit the European Union to issue 750 billion euros worth of bonds that were pooled. They were obligations of the member states collectively. So I think this, it's pretty clear the member states will agree to this. Germany will agree to it only on a limited basis in response to truly exceptional circumstances. So I have lots of academic colleagues, lots of academic friends who imagine a world in which the debts of Euro area countries are pooled. I think I know enough about European politics to understand that in reality, that's not going to happen. And what we may, the best we can hope for along those lines, the most we can hope for along those lines is that the decision in 2020 to issue 750 billion euros worth of joint and several bonds will be built on through series of modest additional EU issuance. But transferring Italian government debt to the European Union, clearly there's no appetite for that.
Just help me on American history, because I remember Hamilton doing this, but I also read somewhere that a few years later, some of the states were again in huge debt and needed a second bailout. And after that, they were helped, but then there was a no bailout rule. So my understanding today is that Washington is not going to help California in case California is in trouble.
Well, I don't know about today, but yes, your recollection of American history is basically correct, that states began to borrow again, mainly starting in the 1820s and 1830s, in order to build railroads and capitalize banks that would lend to farmers. And some of them overborrowed. Agricultural prices declined in the late 1830s, and a number of state governments defaulted on their debts. So there wasn't a second federal assumption of state debts. And in response to that unhappy experience, and partly in order to be able to borrow again in emergencies, states passed balanced budget laws or balanced budget constitutional amendments, not unlike the Black Zero rule in Germany. And those rules are still in place.
My understanding was that California had a few years back financing problems. And what I learned about Illinois was also that Illinois has deficits. So they have rules, but they don't stick to the rules?
No, California had to impose significant spending cuts in response to the global financial crisis and the recession that followed it. So public employees, including employees of the University of California, saw their salaries cut in response to that. States like California also have some flexibility because they have rainy day funds. So we've accumulated a large surplus that we invest that can be drawn down if there's a revenue shortfall. What you describe in Illinois is the prospective problem that may materialize in the not too distant future, where pension liabilities come due, where pension payments promised to retired state employees stretch the budget to such an extent that the state can't pay. We've had experiences in places like Orange County, California, where they invested their tax revenues imprudently. The investments went bust, and the county had to default in effect, didn't get bailed out by the state or the feds.
Which, in my view, is correct. If you speculate or if you do poor investments, you should also take the risks. On the defense of public debt, I listened to your example of the American states as that they were supporting farmers, and mainly they were supporting the build of railroads. So I'm sure at the time being, people were saying that's a good purpose. That's good to grow the economy, whatever. So how do we define what is good public spending which justifies deficits?
We show lots of examples in the book of public investments that didn't pay off. They tried to build a canal across the isthmus connecting the Atlantic and Pacific Oceans across Honduras in the 1860s, and they're still trying to finish that link today, Honduras having gone into default on its borrowing several times in the interim. So it's tempting just to say good public debt is in the eye of the beholder, but I think we can do better than that. So there are a number of countries ranging from the Netherlands to Chile that have independent fiscal agencies, experts who are independent from politics and evaluate investment projects, the sustainability of debt. No one can know for sure what the rate of return on an investment will be. So we don't know the rate of return on public investments. And when companies invest, we don't know for sure the rate of return that will be realized on those investments. But if qualified experts enjoy insulation from, independence from politics, we have to rely on their judgments and ideally operate on the basis of their judgments.
Actually, funny enough, in Germany we have something similar. We've got the so-called Bundesrechnungshof. Unfortunately, they do lots of calculations, but politicians are not really listening to them. So I know in the Netherlands it's different. I think they do even evaluate election campaign programs and speak about the financial implications. And you're nodding. That's good. So basically, your book, In Defense of Public Debt, is more like In Defense of Better Public Management.
Yeah. So the title of the book, you can blame the title of the book on me. But I think a book that was called In Defense of Prudent Public Debt Management, or a book that had been entitled A Balanced Analysis of Public Debt, probably wouldn't have attracted the same attention.
That's a good point. It's a fair point. I know how to sell books. That's not my point. So in Europe, you know, when we now have the discussion, we should take on joint debt, not only to have more better military, but mainly also to support the transformation in relation to the climate challenge. So this would be a case around a good purpose for more public debt.
Well, let me say two things about that. Number one, if the German chancellor says we need to quickly ramp up military spending in order to meet this geopolitical emergency, then yes, the spending has to be ramped up more quickly than revenues will grow. But then after the immediate emergency has passed and the adjustment has been made, it's quite correct to have a discussion of whether to pay that debt down, to retire that debt through surpluses. Second point would be the case of climate change abatement investments. Should investment in green technology and the green transition be financed by issuing debt, or alternatively be financed out of current revenues? If it's kind of a one-time investment now, and then the transition is more or less complete, then again, just like military spending, there may be an argument for financing it now by issuing a debt and then having that discussion about whether to retire, pay down the debt subsequently, if you think our societies are going to be investing in fighting climate change every year for the foreseeable future, then we have to finance it out of current revenues because it's not a one-time investment. And the other thing to think about is the rate of return on that investment. So if you think it will pay for itself, economies that invest in climate change abatement might become the green technology leaders and be able to export their way to higher incomes, or that something along those lines, that the rate of return will be high, then it makes more sense to issue debt, which will be easily serviced and retired by that larger economy out of the revenues generated by that larger economy. But if you think that these investments are socially necessary but might not have a high payoff in terms of economic growth, then taxes are going to have to be raised, or other forms of spending are going to have to be cut in order to pay for them.
In a certain sense, what we are discussing is what kind of share of the GDP goes to the government. And either it goes to the government in the current year, or it goes to the government over time, when the government takes on a credit. Did you also have a view around what the, I don't know, reasonable size for the government sector is?
No. I think that's for every country to decide. One thing that I think we know from economic studies, there's an economic historian at the University of California, Davis, Peter Lindert, who's done a lot of work on this, is that there is no association, no strong association between the size of government or the size of the welfare state on the one hand and the health of the economy, the rate of growth of the economy on the other. That different societies make different choices, and for various reasons, some are able to reconcile large government with successful economic growth, others less so. Part of the answer is how you raise those revenues in efficient, non-distortive ways, or in ways that handicap efforts to grow. And part of the answer is in terms of what that big government is spending on. Our governments have a tendency to spend, in my view, and in Professor Lindert's view, too little on the young, too little on preschool and education and so forth, which translates into more productive workers and faster growth going forward, and too much on the old. On, as one of the older people at this point in my life, I'm free to say that pensioners vote and infants do not. So that it's not simply the size of government, but what exactly government does.
I think, first of all, a violent agreement, and in Germany it's the same. As we can see, for example, that pensions are not touched, or so we all know that the pension system doesn't work this way. So, but you would basically say, if you want to have more social transfers, out of taxes. If we want to have a continuous investment in order to fight climate change, out of taxes. If we want to invest more into education of kids, of children, probably we could even take it on a credit, because it's kind of an investment which raises future income.
That would be basically be my view. So we had a debate in the U.S. last year. It's still going on about President Biden's Build Back Better plan program, and whether we could afford to incur additional public debt in order to finance it. Senator Joe Manchin from West Virginia said, no, we have too much debt already. And others of us said that portion of this program that will fund early childhood education and other growth positive programs can prudently be debt financed. So far, Senator Manchin is winning.
Professor Eichengreen, this was a great conversation. I think probably on Europe, I heard you. I fear that the politicians are going to be more inclined to put more on credit, especially in these days, as we have, you know, rising energy costs and so on. And they secretly hope for the inflation solution.
Well, let's have another podcast in a year or two, and we'll see where we're at.
Would be a great pleasure. Thanks so much. And well, have a nice day in California.
Thank you.